Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur neuen Ausgabe Pasta, dem Podcast des AStA. Heute mit einer Sonderausgabe aus der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz. Es ist eine Art Crossover, Denkanstoß Demokratie meets Pasta. Wir hatten ein Streitgespräch, auch eine ganz neue Sache bei uns. Es ging um Fridays for Future und das hier ist der zweite Teil. Und damit ihr eben wisst, wo wir gerade dran sind, geht ihr jetzt einmal schnell rüber zu Denkanstoß Demokratie. Die findet ihr bei Spotify und dann hören wir uns in einer halben Stunde wieder.
Wir sprechen ja jetzt schon ganz viel über Gesellschafts- und Wirtschaftspolitik. Auf Fridays for Future Demos wird ja auch oft skandiert System Change statt Climate Change. Inwieweit seht ihr denn Klimapolitik mit Kapitalismus vereinbar? Was muss sich vielleicht ändern in unserer Wirtschaftsweise? Melina, willst du da starten?
Naja, also als westliche Industrienation haben wir maßgeblich zu den dramatischen Folgen des Klimawandels beigetragen. Also wir tragen die Hauptschuld, das muss uns allen bewusst sein. Und deswegen müssen wir auch diejenigen sein, weil wir uns das eben leisten können, nachhaltig zu wirtschaften. Wie das jetzt genau aussehen muss, da bin ich jetzt keine Expertin. Also ich bin jetzt weder Expertin, was Green Growth noch Degrowth angeht. Aber es gibt eben viele verschiedene Studien, WissenschaftlerInnen, die daran arbeiten, an solchen konstruktiven Lösungen. Und wie schon gesagt, denen bieten wir als Fridays for Future eben eine Plattform. Und ich wollte auch nur sagen, dass zum Beispiel wir als Students for Future Minds uns auch ein Stück weit von diesem System Change jetzt nicht unbedingt distanziert haben, aber wir propagieren das nicht, weil wir auch nicht genau wissen, was jetzt darunter verstanden wird und wie das ankommt. Und da stimme ich Clemens zu, dass eben die Kommunikation da manchmal schwierig ist. Und deswegen haben wir für uns beschlossen, dass wir das nicht skandieren.
Clemens, du hast ja auch eben schon gemeint, dass man ein wenig weg von der Individualsicht gehen sollte, genau, sondern das Ganze lieber von der weiteren Sicht betrachten müsste. Wäre das dann so ein Ansatz für dich, eher Richtung Wirtschaft was zu ändern?
Auf jeden Fall. Also wir wissen ja alle, das ist ja keine Neuigkeit, dass der Kapitalismus und bestimmte Unternehmen in dem Kapitalismus auch dafür verantwortlich sind, dass wir jetzt in der Situation sind, in der wir sind. Also ich denke da nur an die Abgasskandale von Volkswagen und unterm Strich war ihnen da völlig egal, was das für einen Einfluss haben wird auf die Ökologie. Ihnen ging es einfach nur darum, Profit zu machen. Und das sind Strukturen, die gibt es in der Wirtschaft und die muss man ganz stark und ganz lautstark auch kritisieren. Nur umgekehrt ist es in meinen Augen auch so, dass man sich überlegen muss, wie kann man konstruktiv auf der einen Seite ökologisch, noch ökologischer sein, aber auf der anderen Seite trotzdem auch unsere Wirtschaft weiter wachsen lassen. Wie kann man es trotzdem schaffen, dass die Beschäftigungszahl erhöht wird, dass Leute auch Arbeit bekommen. Ich meine, man kann ja auch zum Beispiel, das heißt Green Economy, diesen Umschwung von der jetzigen Industriegesellschaft, die wir haben, und von dem Industriekapitalismus auf einen grünen Industriekapitalismus auch als großes Potenzial und als große Chance sehen für ganz viele Industriebereiche. Und da könnte man ganz konstruktiv darüber diskutieren, was gibt es für Möglichkeiten, wie kann man Wirtschaft verändern, dass sie noch ökologischer wird, dass sie noch grüner wird und dass sie wirklich absolut zukunftsfähig ist.
Du kannst ja mal auf unserem YouTube-Kanal vorbeischauen. Da haben wir ganz viele Menschen, die darüber sprechen, wie man Wirtschaft nachhaltig gestalten kann.
Dann werde ich das definitiv machen.
Würdet ihr sagen, dass das jetzige Konjunkturprogramm von der Bundesregierung ein Schritt in die richtige Richtung, also Richtung sozial-ökologische Transformation ist, oder ist das eine verpasste Chance?
Also vielleicht beispielhaft hätten wir uns eine Maßnahme rausgesucht, und zwar geht es da um die Förderung der Autoindustrie. Und da hat man sich jetzt dagegen entschieden, dass man reine Verbrennermotoren weiterhin, also mit eben so einer Prämie fördert. E-Autos werden gefördert, allerdings wird auch ein Hybridverbrenner gefördert. Jetzt mal so anhand dieser Maßnahme, was haltet ihr von der Maßnahme generell? Und vielleicht bei diesen Konjunkturprogrammen noch die Frage hinterhergeschoben, ist es euch im ersten Moment wichtiger, dass wir eine Sozialverträglichkeit haben, dass vielleicht auch eine Umverteilung stattfindet? Oder ist Klimaschutz das, was wir tatsächlich fokussieren müssen, auch wenn es dann Verlierer geben wird, die es immer gibt, aber vielleicht auch bei den sozial schwachen Verlierer sind? Also erstmal vielleicht die Maßnahme, also diese eine Maßnahme beispielhaft, und dann, wie müsste ein Konjunkturprogramm eurer Meinung nach, wo müsste der Fokus liegen? Melina, am besten startest du.
Ich muss erstmal kurz drüber nachdenken, das war eine lange Frage, Clemens, wenn du magst.
Ja, also mir ist erstmal ganz, ganz wichtig, dass die Sozialverträglichkeit gegeben ist. Deswegen auch zum Beispiel bei wirtschaftspolitischen Fragen ist es immer ganz, ganz wichtig, dass nicht Jobs am Ende des Tages darunter leiden müssen. Jetzt Automobilindustrie in Deutschland, das ist die Leitindustrie, die wir überhaupt haben. An der Automobilindustrie hängen Millionen von Jobs dran. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, einerseits zu schauen, wie kann man Transformation schaffen? Wie kann man es schaffen am Ende des Tages, dass unsere Automobilindustrie grüner ist, dass sie ökologiefreundlicher ist? Aber wie kann man es trotzdem auch schaffen, dass nicht zu viele Arbeitsplätze am Ende des Tages darunter leiden müssen? Weil ganz klar ist, eine engagierte Klimapolitik können wir nur dann haben, wenn wir auch die soziale Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung haben. Und ohne soziale Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung sind wir eigentlich zum Scheitern verurteilt. Deswegen muss das immer das oberste Gebot sein.
Da sprichst du einen wichtigen Punkt an, gerade die Arbeitskräfte sind ja für viele Leute, ist die Arbeit zentral, haben sie keine Arbeit, dann ist in der Politik irgendwas, läuft da falsch. Ja. Und deshalb müssen Arbeitskräfte, also Arbeitsplätze geschaffen werden. Jetzt sind ja zwei prominente Beispiele. Das eine ist Tesla, das wird jetzt in der Nähe von Berlin und Brandenburg angesiedelt. Das heißt, hier werden ja Arbeitsplätze in der Automobilindustrie geschaffen, die Elektroautos bauen, wo man jetzt Stand jetzt sagt, das ist besser als ein Verbrenner. Ist das vielleicht der richtige Weg? Das andere ist, du sprichst häufig über die Kohlearbeiter. Mhm. Jetzt kann man dagegen aber ja auch sagen, wenn man die Windkraft stärker fördern würde, was der Bund ja aktuell vernachlässigt, dann würden da wahrscheinlich mehr Jobs entstehen, als die Kohlekraft überhaupt aktuell, also als in den Kohlekraftwerken Leute arbeiten.
Ja, definitiv. Das ist auch so, also wie ich vorhin auch schon gesagt habe, wir sind uns hier alle an diesem Tisch einig darüber, dass Kohlekraft nicht zukunftsfähig ist und dass die Kohlekraft nicht die Zukunft Deutschlands ist. Mir geht es eher um diesen Kommunikationsstil. Also das, okay, wir wissen das, wir müssen uns ändern, aber umgekehrt hängen da zehntausende Jobs dran. Also müssen wir uns überlegen, wie können wir es schaffen, dass es eine Transformation gibt, wie wir weg davon kommen, ohne dass von einem auf den nächsten Tag dann Leute, vor allem im Osten Deutschlands, vor allem in einer Region, die ohnehin nicht besonders wirtschaftsstark sind, in die Arbeitslosigkeit abstürzen. Und deswegen ist das ganz wichtig, das immer mit zu berücksichtigen und das mit zu betrachten.
Dafür müsste ja auch unsere Regierung viel mehr in den Kontakten mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern kommen. Das kritisiert ihr ja als Fridays for Future auch oft, dass zu wenig auf die Wissenschaft gehört wird. Was würdest du jetzt zu dieser ganzen Debatte gerade
Das Thema sagen? Also ich würde Clemens auf jeden Fall zustimmen, dass Arbeitsplätze super wichtig sind und immer mitgedacht werden müssen. Aber Verbrennermotoren und die Automobilindustrie, so wie sie heute ist, hat einfach keine Zukunft. Und das sind doch keine nachhaltigen Arbeitsplätze. Die automobile Industrie ist eine sehr schmutzige Industrie. Und ich habe keine Ahnung von Autos und irgendwelchen Motoren oder so. Deswegen kann ich jetzt irgendwie fachlich nicht näher drauf eingehen.
Ich auch nicht.
Aber die Energiewende bietet ja super viele neue Arbeitsplätze. Also so Felder wie Photovoltaik oder Regenerierung von Landschaften, die durch Braunkohle irgendwie total unfruchtbar wurden. Das sind ja alles Kapazitäten und Ressourcen, die wir haben. Und ich glaube einfach, dass es bei dem Konjunkturpaket einfach so ist, dass die CDU Angst hat, Wählerstimmen zu verlieren. Und das geht auf jeden Fall nicht weit genug. Also um die Frage so zu beantworten.
Und wenn du jetzt unterscheiden müsstest zwischen Sozialverträglichkeit und Klimaschutz, was würdest du priorisieren? Kann man das überhaupt so sagen?
Also es muss Hand in Hand gehen. Ich meine, Fridays for Future steht für Klimagerechtigkeit, Climate Justice. Das ist das, was, glaube ich, auch immer am allerlautesten auf allen Demos gerufen wird. What do we want? Climate Justice. Und das ist genau das. Also ein sozialverträglicher, nachhaltiger Klimawandel. Das ist genau das, was Fridays for Future vertritt, was teilweise, wie Clemens jetzt auch schon ein paar Mal angemerkt hat, nicht immer so rüberkommt, aber ich würde sagen, das ist das, was uns alle verbindet und wofür wir alle kämpfen.
Genau, also ich stimme dem nur zu. Ich finde absolut, soziale Verträglichkeit ist die Grundlage, um überhaupt wirklich engagierte Klimapolitik zu machen. Zum Beispiel, ich will mal ein Beispiel geben. Ich komme aus der Südpfalz und da ist in Wörth das größte LKW-Werk auf der Welt von Daimler und ich glaube, da hängen 10.000 Arbeitsplätze dran. Und ich weiß zum Beispiel, wenn diese Leute keine Perspektive mehr haben würden, wenn diese Leute irgendwann dieses Gefühl haben, dass aufgrund von einer sehr, sehr engagierten Klimapolitik ihre Interessen als Leute, die dort angestellt sind, hinten angestellt werden, dann würden diese Leute sehr, sehr kritisch darauf zu sprechen zu sein, was denn die Bundesregierung tut. Und diese Leute, da bin ich mir sehr, sehr sicher, würden dann eine Partei wählen, die AfD, mhm. die da komplett kontraproduktiv ist, die da auf diese ganze Klimapolitik draufschlägt in einer sehr, sehr kontraproduktiven Art und Weise. Und deswegen müssen wir auch immer solche Leute mit berücksichtigen. Wir müssen immer erstmal schaffen, dass wir solche Leute auch mit ins Boot holen können, um wirklich auch nachhaltige Veränderungen schaffen zu können.
Ja, auf jeden Fall, das ist ein wichtiger Punkt. Unzufriedenheit führt häufig zu Extremlösungen. Jetzt nochmal ganz kurz zurück auf politische Maßnahmen. Wenn ihr jetzt die Wahl hättet, ihr müsst ein Konjunkturpaket bringen oder müsst eben eine neue Gesetzgebung machen, setzt ihr eher auf Anreize für die Wirtschaft, sich selbst zu modernisieren, oder sprecht ihr eher Verbote aus?
Ich finde, das kommt total auf die Maßnahme an. Also zum Beispiel Kurzstreckenflüge innerhalb von Deutschland sind absolut nicht notwendig. Und wenn sie das sind, dann finde ich, dürfen sie auch stattfinden. Aber da könnte man zum Beispiel anfangen, über ein Verbot zu sprechen. Aber oder zum Beispiel jetzt über, was jetzt verabschiedet wurde, dass kein Einwegplastik mehr eben produziert werden darf oder verkauft werden darf. Da finde ich das absolut sinnvoll. Aber es gibt andere Bereiche, wo das natürlich nicht sinnvoll ist, wo es darum geht, dann Anreize zu schaffen. Ich denke mal, dass Clemens das ähnlich sehen wird.
Genau, oder? Ich sehe das genauso. Also ich finde, man kann jetzt die Frage nicht ganz pauschal beantworten. Das hängt ganz stark von der Industrie ab. Das hängt ganz stark davon ab, ob denn überhaupt bestimmte Industriezweige zurzeit willens sind, diesen ökologischen Weg gehen zu wollen.
Ja, guter
Zum Beispiel, Punkt. Das ist ja auch, wir haben vorhin über die Automobilindustrie gesprochen und ich musste mir da irgendwie jahrelang, wir alle haben uns wahrscheinlich jahrelang an den Kopf fassen, dass man das Gefühl hatte, dass VW jahrelang und jahrzehntelang verschnarcht hat, da endlich mal einen grüneren Weg einzuschlagen. Das ist natürlich aus deren Sicht das verständlich. Sie wollen Profit machen. Sie wussten, mit Dieselmotoren, da machen sie noch saftig Kohle, da machen sie saftig Geld mit. Aber das ist natürlich rein auf eine langfristige Perspektive betrachtet sowohl wirtschaftlich kein Erfolgsmodell, als auch ist es ökologisch alles andere als ein Erfolgsmodell. Das wissen wir, deswegen müssen wir schauen, wo sind Verbote gut und wo sind Verbote vor allem das letzte Mittel, um wirklich Veränderung zu befördern. Und auf der anderen Seite, wo gibt es auch Industriezweige oder bestimmte Situationen, in denen zum Beispiel eine Anreizschaffung auch schon helfen würde.
Klingt nachvollziehbar.
Ich wollte noch kurz hinzufügen, zum Beispiel, wo es natürlich schwierig ist, über Verbote zu sprechen, ist, was die Autoindustrie angeht oder was generell Autofahren angeht. Also wenn ich jetzt sage, okay, wir dürfen jetzt irgendwie kein Auto mehr fahren, dann ist es natürlich ganz richtig, dass dann Menschen sagen, die in strukturschwachen Gebieten wohnen, ja, aber wie komme ich zur Arbeit, wie kann ich meine Kinder zur Schule bringen? Da gilt es dann eben zu fordern, dass die Infrastruktur besser ausgebaut wird, Schienenverkehr, also dass das Eisenbahnnetz weiter ausgebaut wird und dass man so eben Anreize schafft und so die Energiewende dann auch, ja, schafft.
Ja, das ist ein guter Punkt. Wir könnten hier vielleicht nochmal so einen Bogen spannen zu dem ursprünglichen Problem, was man vielleicht ausmacht. Fridays for Future ist ja, teilweise wird es ja als Generationenkonflikt angesehen, dass man sagt, die jungen Leute wollen Klimaschutz, die älteren Leute wollen, ja, sind vielleicht ein bisschen konservativer, möchten gerne eigentlich mit möglichst wenig Einschränkungen so weitermachen wie bisher. Aber dann jetzt, vielleicht auch, das kommt ja bei Clemens Streitschrift auch raus, ist es nicht eher so auch ein Stadt-Land-Konflikt, dass man eben sagt, die Leute in der Stadt sind sowieso ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen offener, die haben ihren ÖPNV, die kennen das nicht anders und auf dem Land sieht man vielleicht 3 Tage lang den Bus nicht und jetzt soll man auf einmal damit zur Arbeit fahren.
Ja, also es ist, ich würde sagen, es gibt sogar noch mehr Konflikte. Also es gibt einen Bildungskonflikt. Mhm. Also ich habe die Erfahrung gemacht, die Leute, die aus Akademikerhaushalten kommen, die kulturbeflissen sind, die haben eine viel positivere Meinung über Fridays for Future, als das bei Leuten zum Beispiel ist, die eine Ausbildung gemacht haben, bei dem sie am Ende des Monats gerade über die Runden kommen. Dann ist es, wie du gesagt hast, ein Stadt-Land-Konflikt und es ist auch ein Alterskonflikt. Und das ist mir ganz, ganz besonders wichtig. Zum Beispiel, wir können uns alle an dieses Lied erinnern, dieser Oma-Sau.
Oma ist eine Umweltsau.
Ja, Oma ist eine Umweltsau, genau. Sorry. Und das bringt uns allen nichts. Damit ist niemandem was gewonnen. Wir dürfen diesen Riesenkonflikt nicht aufmachen zwischen ihr Alten, ihr macht uns alles kaputt und wir Jungen, wir Guten, wir versuchen noch mit Ach und Krach irgendwie unsere Welt zu retten. Weil das eben, wenn ich das noch sagen kann, das in meinen Augen stimmt das auch nicht. Das, Weil wir hätten dieses Klimabewusstsein nur, wenn es diese Generation gegeben hätte. Wenn wir mal zurückschauen, die Entstehung der Grünen zum Beispiel, die Entstehung dieses ersten wirklich großen Bewusstseins für den Klimawandel, also so in den 70er, 80er Jahren in den USA mit oder zum Beispiel auch Club of Rome, das waren ja alles Leute, denen wir jetzt heute, also die sogenannten Boomer, dann vorwerfen, dass ihr schuld daran sind, dass unsere Welt jetzt in diesem Zustand ist. Und damit ist uns nicht geholfen, sondern wir müssen vielmehr überlegen, wie können wir diese Leute auch begeistern, wie können wir sie hinter uns bringen, wie können wir es schaffen, dass sowohl Jung und Alt auf die Straße gehen.
Vielleicht nur ganz kurz zu diesem Oma ist eine Umweltsau, hieß das Lied, das im WDR lief. Ich habe da in der Lage der Nation was dazu gehört, und das Problem ist daran, eigentlich ist das ein Lied, wenn ich es richtig verstanden habe, dass die satirisch auf die Klimaaktivisten schaut, dass die als Denunzianten darstellt. Ja. Nur dieses Zitat, Oma ist eine Umweltsau, wurde aus dem Kontext gerissen. Ja. Und dementsprechend ist gar nicht mehr klar, dass sich das eigentlich ursprünglich mal gegen Klimaaktivisten gerichtet hat, und zwar auf so eine satirische Art und Weise. Und also wir verlinken das mal unten drunter, die Folge der Lage der Nation. Da haben die eine Zeit lang drüber geredet, das kann sich jeder nochmal anhören. Fand ich sehr gut.
Um vielleicht noch eine andere Perspektive mit reinzubringen, man könnte ja auch sagen, dass die Klimakrise ein klassistisches Spannungsfeld ist, weil ja vor allem auch Menschen aus ärmeren Milieus unter den Folgen der Klimakrise leiden, aber auch andererseits darunter leiden, wenn jetzt zum Beispiel CO2-Preise eingeführt werden würden oder der Individualverkehr nicht mehr bestehen würde. Wie seht ihr das?
Ja, das ist definitiv richtig. Also, dass die vom Klimawandel am allerstärksten betroffen sind, am allerwenigsten oder vielleicht auch gar nichts dafür können. Und dann geht es eben darum, dass die Politik es schafft, das nachhaltig zu leben, wie ich auch jetzt vielleicht schon ein paar Mal gesagt habe, dass es einfach erschwinglich ist und da einfach die richtigen Unternehmen zu subventionieren und nicht irgendwie Waffen und Braunkohle, sondern dass man nachhaltige Arbeitsplätze schafft und dass auch zum Beispiel Gemüse aus der Region, solche Sachen, die zum Beispiel super teuer sind. Also wenn ich hier auf den Wochenmarkt gehe und mir dann eine Paprika kaufe, die 2 Euro kostet, dann kann das halt einfach nicht sein. Und das ist aber auch was wir hier in der Fridays for Future Bewegung ganz stark anprangern. Also nachhaltiger Lebensstil ist zurzeit ein Privileg und es ist ein Riesenproblem. Genau. Und nur noch mal ganz kurz, weil Clemens noch mal eben so sagte, ja, wir sind irgendwie alle AkademikerInnen. Genau. Aber das kann man uns ja auch irgendwie nicht zum Vorwurf machen. Und das heißt ja auch nicht, dass wir nicht empathisch sind und dass wir irgendwie nicht mit anderen Menschen mitdenken können. Wir haben eben Kapazitäten und wir haben das Privileg, uns damit auseinandersetzen zu können. Und ich kann mir diese Paprika leisten. Aber trotzdem sehe ich das Problem, was da ist, und sage nicht einfach so, ja, Herr, dann kauf doch einfach die Paprika und nicht dein Schweinenackensteak für 1,50 im Aldi. Also so funktioniert das ja nicht.
Ja. Genau, darauf will ich jetzt eingehen. Also ich kritisiere auch nicht, dass ihr Akademiker oder dass viele Leute von Fridays for Future Akademikerkinder sind. Also ich selbst bin auch Akademikerkind und das müssen nicht unbedingt schlechte Menschen sein, sondern ich kritisiere eher, dass viele Leute, die natürlich aus einem Akademikerhaushalt sind, dann auch so geprägt werden und auch so ein Lebensumfeld haben, in dem sie vielleicht dann auch nicht dieses Bewusstsein haben für Menschen, die vielleicht ganz anderen Alltag haben, die vielleicht ein ganz anderes Weltbild haben und die vielleicht ganz andere Sorgen haben. Und das ist eigentlich mein entscheidender Kritikpunkt.
Damit kritisiert ihr beide ja auch so ein bisschen diese Konsumkritik, die ganz oft von AktivistInnen kommt. Wenn ich das richtig verstehe.
Ja, genau. Also ich finde, wenn ich da nochmal anknüpfen kann, ich finde das auch ein perfekter Punkt. Also es kann nicht sein, dass am Ende des Tages es davon abhängt, ob man ökologischen oder nicht ökologischen Lebensstil hat, ob man Geld im Portemonnaie hat. Also jeder muss die Entscheidungsfreiheit haben, dass ich mir jetzt irgendwie die ökologische Paprika kaufe, die genauso teuer ist wie eine Paprika, die vielleicht nicht ökologisch ist. Da muss man dann auch die Anreize am Ende des Tages schaffen, dass wir konsumieren können, ökologisch, auch wenn wir vielleicht nicht das ganz, ganz große Geld haben.
Ja, ich finde diese Konsumkritik insofern richtig, dass es dass wir zu viel konsumieren, dass wir nicht nachhaltig konsumieren. Aber es darf jetzt nicht so aussehen, dass wir sagen, okay, wir müssen jetzt alles teurer machen, sodass sich viele Menschen dann bestimmte Lebensmittel gar nicht mehr leisten können. Also da geht es dann aber auch an die Politik, die bekommt die Aufgabe und die hat diese Aufgabe, das Problem zu lösen. Wir weisen darauf hin, aber wie schon gesagt, wir sind nicht diejenigen, die sagen, so müsst ihr das machen und wir haben irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen. Überhaupt nicht. Ja, das wollte ich nur noch mal kurz anmerken.
Okay. Zum Abschluss haben wir uns gedacht, oder kurz vor Abschluss wollen wir euch ein paar Satzanfänge geben und die sollt ihr dann beenden.
Darf ich dazu noch sagen, ich bin doch ein wahnsinnig Unbegabter.
So.
Ich habe mich sehr, sehr gefreut auf dieses Gespräch. Ich habe mich sehr, sehr gefreut auf dieses Gespräch.
Bis zu diesem Zeitpunkt.
Null nervös und jetzt bekomme ich auf einmal weißige Füße.
Okay, dann fangen wir mit Melina an, dann kannst du dich noch mental darauf vorbereiten. Okay.
Ich weiß ja nicht, ob ich darin talentiert bin.
Klimaschutz ist für mich
eines der wichtigsten Themen unserer Zeit.
Clemens, CO2-Steuern finde ich?
CO2-Steuern finde ich nicht gut, weil es Studien gibt, die sagen, dass vor allem auch Leute darunter leiden, denen es nicht besonders gut geht.
Fleischkonsum ist?
Problematisch.
Wirtschaftswachstum und Klimaschutz?
Muss vereinbar sein. Also beides ist wichtig. Wir brauchen Wirtschaftswachstum, aber wir brauchen auch einen guten Klimaschutz.
Sozialer Umweltschutz heißt für mich?
Heißt für mich, dass wir die gesamte Bevölkerung mitnehmen müssen.
Und zuletzt, Demonstrationen können häufig?
Sehr unterhaltsam sein. Sehr viel Spaß machen und sehr viel bewegen und deswegen würde ich jedem empfehlen, wenn er Bock hat, geht auf eine Demonstration.
Ja, nice.
So, als ja, inhaltlich vielleicht abschließende Frage, nochmal zum Anfang zurück. Wenn ihr was an Fridays for Future verändern könntet, was wäre das?
Definitiv, dass wir noch inklusiver werden. Also, wir sind nicht divers genug, vor allem was People of Color, schwarze Menschen und ja auch eine gewisse soziokulturelle Vielfalt angeht. Also da müssen wir definitiv noch diverser und vielfältiger werden und ja müssen uns überlegen, wie wir das hinbekommen. Aber das wäre eine Sache, die ich definitiv gerne verändern würde, dass wir diverser werden.
Ja, ich sehe das genauso. Also das ist ja auch genau mein Punkt. Ich will, dass wir eine vielfältige Bewegung werden und vor allem will ich auch, dass es eine soziale Bewegung am Ende des Tages ist, dass es eine Bewegung wird, mit der sich jeder identifizieren kann, unabhängig davon, ob er jetzt Akademikerkind ist oder nicht, unabhängig davon, ob er gerade irgendwo die Bank in der Universität drückt oder ob er eine Ausbildungsstätte ist. Das muss das Ziel von Fridays for Future sein. Ich bin absolut davon überzeugt, nur wenn sie diesen Weg einschlagen, haben sie auch das Potenzial am Ende des Tages dazu beizutragen, dass unsere Welt doch noch gerettet wird.
Und wenn ihr jetzt beide noch abschließende Worte finden müsstet, was würdet ihr jetzt noch sagen?
Ich würde Clemens einladen, mal in unser Plenum zu kommen und seine Ideen vielleicht vorzustellen und mit uns in einen kritischen Diskurs treten, weil ich glaube, dass daraus ganz viele tolle Sachen entstehen können. Und es ist ja auch total wichtig, dass wir uns mit KritikerInnen unterhalten. Und ja, vielleicht ergibt sich da ja was.
Ja, cool, sehr gerne. Also definitiv das. Ein runder Abschluss. Ich muss auch noch sagen, mir hat es echt viel, viel Spaß gemacht. Ich fand, es war eine sehr gute Diskussion, war eine sehr faire Diskussion. Und hört euch diesen Podcast an.
Ja, vielen Dank.
Danke, dass ihr da wart. No, mit diesen Worten, denke ich, können wir schließen. Es hat mir auch Spaß gemacht, weil es ja, etwas länger als geplant, aber doch kam viel Gutes bei rum. So, zum Schluss noch so ein paar hausinterne Mitteilungen und wo ihr die Leute hier finden könnt. Also, wenn ihr aus Mainz kommt und ja, vielleicht auch an der Uni seid, dann Students for Future, da werdet ihr wahrscheinlich der Melina mal über den Füßen laufen.
Ja, ich mache nämlich den Instagram-Account.
Na, dann müsst ihr nicht mal an die Uni gehen, dann schaut es euch bei Instagram an. Wie heißt der Account?
Students for Future _ Mainz.
Noch ein bisschen Werbung.
Sag mal was Cooles.
Was da für tolle Bilder gibt.
Also momentan haben wir nämlich ein Projekt, da geht es um Klimafakten. Da hängen wir Plakate in verschiedenen Unternehmen und Geschäften auf und informieren darüber, wie viel CO2 man einspart, wenn man von Gonsenheim zum Beispiel in die Innenstadt fährt.
Der 1000. Abonnent bekommt Fahrrad geschenkt.
Wir haben schon über 1000 Abonnenten.
Achso, sorry, das war's.
Okay, Clemens,
ja.
Dein Buch kann man kaufen, das heißt Future for Fridays, das gibt's in allen einschlägigen Buchhandeln.
Genau,
das auch heißt, im Onlinehandel, habe ich gehört.
Genau, das heißt Future for Fridays, Schreitschrift eines jungen Fridays for Future Kritikers. Und das ist überall erhältlich. Kostet 14,90 Euro. Jetzt schaue ich mal ganz kurz.
Hervorragende Vorbereitung.
14,90 Euro.
Wir hoffen alle, dass das Papier was nachhaltiger fasst.
Ist es tatsächlich, da bin ich
und
echt
auch die
stolz.
Tinte mineralölfrei.
Ist es tatsächlich, klimaneutrales Druckprodukt.
Hoffen wir mal, dass es kein Greenwashing ist.
Und genau, das findet ihr überall.
Ansonsten, habe ich gehört, kann man nicht lesen, ab und an bei der Welt. Bei Z. Und wer noch ein Interview von Clemens lesen will, das gibt es bei Jetzt von der Süddeutschen.
Genau, das ist ein Jugendangebot von der Süddeutschen Zeitung.
Okay, und zum Abschluss natürlich auch noch ein Hinweis an den Podcast Denkanstoß Demokratie, wo ihr die erste Folge gehört habt. Und ja, nochmal ein Danke an die Landeszentrale für politische Bildung. Wir danken hier natürlich auch nochmal dem Campus Radio, das uns spontanerweise die Mikrofonhalter ausgeliehen hat, was super war, sonst hätte das Ganze gar nicht stattfinden können. Und natürlich könnt ihr auch gerne das nächste Mal bei Pasta, dem Podcast des Asta, wieder reinhören. Den gibt es bei, cooler Name, den gibt es bei Spotify, bei Anchor. Ihr findet politische Bildung ansonsten noch bei uns bei Facebook und ja, Social Media, Asta Uni Mainz. Da werdet ihr fündig und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und hoffentlich bis nächstes Mal.